Wir sind in Wien und zwar an einem deiner Lieblingsorte. Warum ausgerechnet hier, Stefanie?
Ach, das Café Rüdigerhof ist ein ganz, ganz wundervoller Ort, sowohl im Winter als auch im Sommer. Im Sommer kann man urschön draußen sitzen, im Winter herrlich drinnen. Und es sind ganz tolle Menschen, die dort arbeiten und die haben immer das Gefühl, geben, willkommen zu sein.
Ist das, ist ein super Geheimtipp, der jetzt keiner mehr ist?
Nein, ich glaube, die meisten wissen schon, dass das einer der schönsten Orte in Wien ist.
Lecker Schnitzel soll es da auch geben. Stefanie Rheinsberger, Wienerin, Schauspielerin, jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie ist die größte Kraftschauspielerin, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Eine Ausnahmeerscheinung, eine überragende Theatermacherin. So jubelt die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und sie ist nicht die Einzige. Stefanie Rheinsberger, vielen bekannt als Tatortkommissarin, wird für ihre Rollen gefeiert und mit höchsten Preisen ausgezeichnet. Romy Award für die beliebteste Schauspielerin, Nestroy, Helene Weigel und Publikumspreis und sogar Österreicherin des Jahres. Sie ist ohne Zweifel einer der größten Schauspielstars der Zeit. Umso schöner, liebe Stefanie, dass du heute Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch wahnsinnig. Und eigentlich ist ja Wochenende, der Samstag, so ein Tag, wo alle irgendwie noch mal so Besorgungen machen. Was hast du heute gemacht, so viel beschäftigt, wie du bist?
Ich wurde heute von einem ganz wundervollen Fahrer aus Visselhövede, wo ich gerade drehe, hierher zu euch gefahren.
Visselhövede, die Norddeutschen wissen es. Niedersachsen, Lüneburger Heide. Was machst du als Wienerin in Visselhövede?
Ich darf da gerade den Film Erinnere mich an morgen drehen, wo wir noch bis Mitte Mai damit beschäftigt sein werden und haben da wundervolle Drehorte gefunden und eine wundervolle Gemeinde, die uns da extrem unterstützt. Und ja, deshalb hat es mich dahin verschlagen.
Erinnere mich an morgen. Worum geht's?
Es geht um eine Pflegerin, Lea Bergner, gespielt von mir, die mit Demenzerkrankten arbeitet und immer wieder in Rollenspiele schlüpft, um die Patientinnen in ihren Momenten abzuholen und eine sehr besonders kompliziert herausfordernde Beziehung mit einer der Bewohnerinnen entwickelt, gespielt von der wundervollen Caroline Eichhorn. Und inszeniert wird das Ganze von Friedrich Tietke. Und laufen wird das Ende des Jahres im NDR.
Also du bist mittendrin und das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Das Besondere, du hast es mir gerade verraten, ist, dass du das Drehbuch geschrieben hast.
Mitgeschrieben.
Mitgeschrieben. Ja.
Ich habe damals mit Friedrich Tietke, dem Regisseur, das bei Nordlichter gepitcht, die Geschichte. Und wir haben das dann zusammen noch mit zwei anderen AutorInnen weiterentwickelt.
Und warum das Thema?
Weil ich finde es so schade, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir alt werden, als einen Makel sehen, uns sehr an den Rand der Gesellschaft drücken. Und ich finde, man kann auch den Pflegemitarbeitenden nicht genug Aufmerksamkeit geben. Wir werden das alle vielleicht mal brauchen. Das wird auf uns irgendwie alle zukommen. Jeden betrifft es irgendwie in der Familie oder wird es betreffen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das immer mehr ins Zentrum rücken.
Also ein wichtiges Thema, eine dolle Rolle und vor allem Kompliment, dass du dir auch jetzt das Drehbuchschreiben noch irgendwie draufgepackt hast, weil du so schon so viel machst. Wir reden über all das, über deine Projekte und dein Ende beim Dortmunder Tatort. Stefanie Rheinsberger ist heute unser Gast und Christine Donau macht Lust auf mehr.
Da ist sie wieder.
Und wo sie auftaucht, wird es intensiv, ob auf der Theaterbühne oder im Fernsehen. Stefanie Rheinsberger, ihr Beruf, Berufung.
Weil man da alles darf. Man darf unfreundlich sein, man darf kitschig sein, man darf verliebt sein, man darf morden, man darf weinen.
Und wütend sein, eine ihrer Spezialitäten.
Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Oh,
da wird die Natur mal schauen.
Yes, that must be. Oh.
Ich bin schon bereit, für eine Geschichte so weit zu gehen, wie möglich so. Also, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber bei uns wird man sagen, da scheiße ich mir halt nichts.
Spielfreude, Spielwut, ihr Motor. 5 Jahre ermittelte die Österreicherin im Dortmunder Tatort.
Herzog, Kripo Dortmund, bitte machen Sie auf.
Mittlerweile steht die Meisterin der emotionalen Ausbrüche wieder im Wiener Burgtheater auf den Brettern, die ihr die Welt bedeuten.
Mitten im Leben sind wir mitten im Tod.
Und gerade dreht sie für eine NDR-Produktion in Norddeutschland.
Wir sind alle mega Fans von dir.
So ist es, Stefanie Rheinsberger.
Bäm, kann man da eigentlich nur sagen. Das ist so viel Energie, die du da auf die Bühne bringst und vor die Kamera. Wahnsinn.
Ja, das ist einfach das größte Glück in meinem Leben, das machen zu dürfen, wirklich.
Spielfreude durch und durch.
Ja.
Und Meisterin der emotionalen Ausbrüche hieß es gerade. Trifft's das, Stefanie?
Ich tue mir immer ganz schwer mit so Superlativen. Das ist sehr berührend und sehr liebevoll und total schön. Und es ist auf jeden Fall etwas, das mir sehr viel Spaß macht,
ja, offensichtlich,
in diese Extreme zu gehen. Ja.
Weil sonst würde man dich nicht in so viel extremen Situationen sehen. Das ist echt irre. Das hat man ja auch in deiner Tatortrolle als Rosa Herzog. Das ist nun leider bald vorbei. Du hast 5 Jahre ermittelt, 11 Folgen mitgespielt an der Seite von Faber. Und jetzt ist Schluss, ist die letzte Folge gelaufen im Februar. Warum?
Weil ich ein bisschen Platz schaffen musste in meinem Leben. Also Tatort bedeutet 2 Filme im Jahr, was natürlich ganz, ganz toll ist. Aber ich bin halt nun auch dieses Theaterwesen und das nimmt auch viel Raum in meinem Leben ein. Und dadurch war kaum Platz noch auch für andere Projekte. Und zum Beispiel den Film, den ich jetzt gerade drehe, für sowas wäre fast keine Zeit gewesen. Ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen Luft schaffen und Veränderung schaffen. Ich bin ja auch von Berlin nach Wien gezogen. Also es hat sich irgendwie sehr viel noch mal so gedreht und gewandelt. Und es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe die wundervollsten Menschen kennengelernt, ganz spannende, auch RegisseurInnen, tolle Sachen spielen dürfen. Ja. Und es war ein ganz emotionaler letzter Dreh und ein sehr, sehr traurig schöner Abschluss. Aber wir haben uns alle weiter. So, also es ist nicht so, also die Rosa ist da jetzt weg, aber wir haben uns trotzdem noch.
Es könnte ja sein auch, dass die Rosa wiederkommt, denn die Rosa ist ja nicht gestorben. Die Rosa kommt, falls sie es verpasst haben, die letzte Folge mit dir, die kommt ins Gefängnis, weil sie einen Mord begangen hat.
Ja.
Wir schauen mal rein. Faber ist irgendwie schuld, dass sie überhaupt erwischt worden ist.
Warum? Warum? Warum haben Sie es nicht einfach auf sich beruhen lassen?
Es tut mir leid.
Haller war tot, es war vorbei.
Es tut mir leid.
Müssen Sie immer dieser scheiß Faber sein? Können Sie nicht?
Ich wollte Gabe auf einen dieser Videos hinnehmen, aber nur nicht Sie.
Ich wollte nur mit ihm reden. Ich wollte, dass er endlich aufhört. Er hat mich erpresst. Er war sogar bei meiner Mutter in der JVA. Er wollte, dass sie gegen mich aussagt. Wegen all unserer verbotenen Kontakte. Er hat mich unter Druck gesetzt. Entweder ich helfe ihm, damit sie rausfliegen, oder er gibt all seine Informationen preis.
Oh Gott, sie hätten ihm helfen sollen, wirklich.
Oh Mann, der Faber ist und bleibt aber auch der Faber. Und du so emotional am Ende. Wahnsinn. Ich meine, diese Idee zu diesem Ende, hattest du die?
Nee, ich hätte mir total gewünscht, dass Rosa mit von Jan Pawlak irgendwie abgeholt wird und die irgendwie jetzt nirgendwo fand. Und die Redaktion dachte, nee, jetzt lass uns mal wieder was machen, was es noch nie gab.
Ja, das gab es echt noch nie.
Da hatten sie mich dann natürlich, das fand ich dann wieder sehr spannend. Wer möchte, sage ich auch immer, ist ganz cool, noch mal Abstellgleis zu gucken. Der war 2 Tatorte davor und da haben wir ziemlich viele Fährten schon gelegt. Genau, aber ich hatte mir schon dann sehr gewünscht, so eine Art von Szene zu haben, dass man das irgendwie so versteht, weil ich finde, so wahrhafte Reue zu spielen, das hat mich irgendwie total interessiert. Und das war so ein krasser Drehtag.
Ich war das glaube ich.
8. Ich war irgendwie, haben ganz spät irgendwie erst angefangen zu drehen. Ich war irgendwie den ganzen Tag sehr, sehr nervös und aufgeregt. Und dann war das aber toll mit Jörg, weil das, ja, wir haben uns so angeguckt, wir haben es kurz geprobt und waren so, okay, und jetzt lässt man sich so fallen. Und das ist was, was ich sehr, sehr an jemandes Kollegen einfach auch schätze.
Ja, aber was du auch besonders gut kannst, ne? Dich so in so eine Rolle wirklich so 100% reinzubegeben, muss man ja auch den Mut haben, letztendlich so Gefühle rauszulassen, ne?
Ja, ich finde das interessant, weil ich höre das dann oft, dass Leute sagen, ja, dass das so mutig ist. Und ich fühle mich da, für mich ist das gar nicht so mutig. Ich fühle mich da so frei wie sonst nie. Ich empfinde das als eine ganz große Freiheit, so fühlen zu dürfen und so einen Zugang dazu zu haben und mich darauf einzulassen. So, es ist immer spannend, was da rauskommt.
Und Gefühl so zu zeigen. Also wie gesagt, du kommst jetzt ins Gefängnis und da kann es ja sein, theoretisch, dass du irgendwann da auch wieder rauskommst und da reinkommst in den Tatort. Meinst du?
Also mein Leben hat bis jetzt so viele unerwartete Wendungen genommen. Noch dazu bin ich ja überhaupt keine Planerin und lasse die Dinge total gerne so auf mich zukommen. Deshalb, ja, Ich sag da jetzt gar nichts. Ich bin so, Universum, hallo. Ich nehme, was da kommt.
Und es kommt eine Menge, es kommt sehr viel. Gerade kann man dich ja auch sehen im Kino. 4-3, auch ein sehr berührender Film. Sag kurz, worum es geht. Ja, bist noch im Tatort, ne?
Die fantastische, großartige Valerie Pachner spielt eine Mutter, deren Mann und zwei Kinder bei einem Autounfall ums Leben kommen. Der Mann wird gespielt von dem fantastischen Robert Stadelober. Und der Film beruht auf einer wahren Geschichte, ist so ein blödes Wort, weil das ist keine Geschichte. Es ist ein wahres Leben, das da passiert ist von der Barbara Eberhard Pachel. Das ist ihre Lebensgeschichte und das ist die Verfilmung davon. Und ich spiele die beste engste Freundin quasi von der Rolle Barbara, gespielt von Valerie, die zu Recht gerade alle Preise bekommt und gerade auch nominiert wurde für den österreichischen Filmpreis, völlig zu Recht.
Da drücken wir schon mal die Daumen und schauen euch beide an.
Ist er gestorben?
Jo.
Dane.
Was machst denn du?
Ich schreibe einen Brief an alle meine Kontakte.
Was schreibst du?
Ich habe vorhin den Jedi so ganz stark gespürt. Und er hat so gesagt, du musst mutig sein, du musst aussehen, du musst so. Und ich will das auch. Ich will lachen. Und Aheli auch und die Kinder auch. Die wollen auch, dass ich lache und dass es mir gut geht. Und nicht traurig bin die ganze Zeit.
Oh, ich komme jetzt, wenn du es wieder siehst.
Ja. Der Film ist ganz, ganz toll und ich empfehle wirklich allen, den zu gucken. Weil also ich weiß, dass wenn man erst einmal so das hört, worum es geht, dass man kurz denkt, wow, okay, aber es ist, der Adrian Geuginger hat da einfach so ein Ja zum Leben auch inszeniert mit diesem Film. Und diese Frau ist in allem so bewundernswert und toll. Und ich finde, es erzählt einfach so viel darüber, dass auch wieder, dass eigentlich so ein Außen auch oft so Angst hat vor Trauer. Also ich kenne das aus meinem Umfeld leider, aber eben auch so von mir, dass das so schwer ist, auch mit Trauer bei einem Gegenüber umzugehen.
Absolut,
und so.
Die richtigen Worte zu finden.
Genau, und dann passiert aber manchmal oft, dass man sich so zurückzieht und irgendwie sagt, ja, meld du dich doch. Aber Menschen, denen sowas passiert, da musst du aktiv sein, du musst für die da sein. So. Und
du musst gar nicht viel sagen, in den Arm nehmen, wie du es gerade gemacht hast. Ja. Spüren, dass man nicht alleine ist.
Voll.
Aber es rührt mich richtig, dass du jetzt so gerührt bist, wenn du es nochmal siehst.
Ja, ich finde einfach, also wirklich, was die Valerie da alles spielt, das ist wirklich unfassbar. Und das dreht dir so den Magen um. Und der Robert Stadelober, auch ganz, ganz toll. Hanno Kofler spielt auch mit, ganz, ganz, ganz fantastisch. Und es ist schon, ich habe das noch nie gehabt, das etwas zu spielen, was einem Menschen, der auch noch da ist, wirklich passiert ist. Und Barbara war auch auf der Berlinale Premiere und das war schon irre. Oder auch zu wissen, dass man selber auch Menschen spielt, die es im realen Leben gibt. Das war für mich das erste Mal.
So. Ein Kritiker hat geschrieben, ein Trauerdrama mit Clownsnase. Trifft's das für alle, die noch reingehen wollen und jetzt Angst haben vor zu viel Traurigkeit?
Es ist, also die beiden, also Valerie Pachner und Robert Stadelober, spielen Rollen, die eben auch Clowns sind und waren. Und es geht, eigentlich ist es geht ganz viel um Liebe und Zusammenhalt und um so deinen Weg durchs Leben und darauf zu sagen, weißt du was, scheiß drauf, was alle anderen sagen. So, bleib bei dir, mach dein Ding, solange du keinem wehtust. Und es sind ganz, ganz viele poetische, wunderschöne Momente drin. Es ist einfach die Reise von einer Frau, die eine Stärke entwickelt, die wirklich die Leinwand sprengt. Und das ist ganz, ganz kraftvoll auch und durchaus auch in einigen Momenten sehr humoristisch.
Ich habe jetzt richtig ein bisschen Gänsehaut. Also, der Film läuft ja noch. Du hast jetzt wirklich Lust auf mehr gemacht.
Ist jetzt in Deutschland gerade angelaufen.
Genau, angelaufen am Donnerstag. Und wie gesagt, 4-3 jetzt im Kino. Und wer Kino liebt, der weiß, um beim Film eine Atmosphäre zu schaffen, braucht es natürlich das Schauspiel, die Schauspieler und Schauspielerinnen, aber auch die passende Filmmusik. Und wie die entsteht, zeigt uns Georg Beinlich und stellt uns einen vielfach ausgezeichneten Filmkomponisten vor.
Hannes Ode in seinem Element. Einer, der Musik und Töne in große Emotionen wandelt. Und damit Erfolge feiert. 2023 gewinnt der Hannoveraner den Deutschen Filmmusikpreis und in Hollywood einen Studenten-Oscar. Für den Soundtrack zum Kurzfilm Istina, der in Hamburg und Belgrad spielt.
Das Problem war, wie kann ich serbische Musik irgendwie authentisch widerspiegeln? Ich bin eine deutsche Kartoffel so. Letztendlich die Lösung super einfach. Mit Leuten sprechen, die Instrumente spielen entsprechend und die aus dieser Kultur kommen musikalisch. Und mit denen haben wir Sessions gemacht und dabei entstand das dann so langsam in einer absoluten Zusammenarbeit.
Ein guter Soundtrack erzeugt Bilder im Kopf, unterstützt Story und Figuren emotional und wirkt beim Zuschauer oft unbewusst. Mittlerweile ist Hannes Ode, gerade mal 30 Jahre alt, ein gefragter Filmkomponist. Nach etlichen TV- und Werbefilmen vertont er jetzt seinen ersten Kinofilm. Mathilda zeigt eine zerbrechliche Frau, die Musik dazu feinfühlig und bedrohlich.
Ich probiere viel rum. Ich schnapp mir irgendwelche Instrumente und guck dann, was gut funktioniert. Die Gitarre hat gut funktioniert. Ich mag manchmal auch so ein bisschen frische Instrumentenkombination. Dann kam die Idee, wie wäre es mit ein paar Streichern drin, aber was Tiefes wäre irgendwie gut. Und da bietet sich das Cello an.
Cello kann Hannes nicht spielen. Aber um den passenden Sound zu finden, reicht es.
Oh je.
Notfalls nimmt er die eigene Stimme, um eine Tonfolge zu kreieren. Am Ende entscheidet die Regie.
Meine Aufgabe ist so ein bisschen zu zeigen, was alles möglich ist und was man da alles tun kann. Und da gebe ich mir dann größte Mühe, das zu machen und irgendwie die zu überraschen.
Mit neuen Ideen im Kopf geht's ins Studio.
Kannst auch ein bisschen fallen lassen.
Der soll so schleifen auch.
Ja, voll, weil ich einfach nur aufs Gehen.
Mit Saxophonist Ruben Vogel spielt er schon weniger dezent in einer Punkband. Noten sind auch heute überflüssig.
Weil wir beide so eingespielt sind, ich kann also im Grunde eine Idee geben und die wird dann umgesetzt, wie ich es brauche. Wenn ich Noten aufschreiben würde, würde ich 1000 Sachen darüber schreiben. Und dann ist es manchmal einfacher, das zu sagen.
Typisch Hannes Ode.
Der ist ganz vorsichtig.
Er experimentiert, er fühlt und findet die richtigen Töne. Zusammen mit seinen Musikern. Doch manchmal steht er auch vor einer stummen Wand.
Das passiert eigentlich bei jedem Projekt mindestens einmal. Ich habe so einen Nervenzusammenbruch in der Regel pro Projekt. Es wird besser, aber ja, passiert. Durchstehen und dann irgendwie weitermachen.
Gut, dass ihm immer die Musik bleibt. Auch dieses Stück hat Hannes Ode komponiert. Demnächst vielleicht zu hören im Kino.
Bei jedem Projekt ein Nervenzusammenbruch. Mindestens das konntest du sehr gut nachempfinden.
Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber ein cooler Typ, der Hannes. Wahnsinn, ne?
Sehr.
Ich meine, wenn du spielst, dann hörst du die Musik ja nicht. Die wird ja erst in der Post-Production, also nach eurem Spiel, draufgelegt. Bist du da manchmal überrascht, was für eine Atmosphäre noch zusätzlich kreiert wird?
Ja, sehr. Aber ich bin da eben von ganz vielem überrascht. Ich tue mir wahnsinnig schwer, so Sachen zu gucken, wo ich mag das gar nicht.
Wo du selbst mitspielst?
Ja, ich finde das ganz schwierig.
Theater oder Film vor allem?
Theater muss ich mir ja nicht selber angucken. Ja. Also es geht ja gar nicht, weil es ja immer live ist. Mhm. Aber so bei Filmen, ich brauchte immer einen riesigen Abstand. Oder dann gucke ich immer, wenn ich dran bin, so. Wenn die anderen sind, schaue ich, weil da kann ich mich entspannen.
Warum? Bist du so stark?
Oh, nee, ich finde das einfach, das ist komisch. Also ich weiß nicht. Ich mache es ja nicht, um mich selber anzugucken. zu gucken. Und ich finde es beim Film, also es ist einfach der Riesenunterschied zum Theater. Theater geht 1930 los und dann habe ich das so in der Hand und ich spiele chronologisch. Ja. So. Und im Film sehe ich mich ein bisschen so beim Dreh so als Materialsammlerin und gebe der Regie halt viele Takes und habe natürlich eine Idee zu meiner Figur und wie ich die anlegen und formen möchte. Aber sehr viel beim Film passiert im Schnitt, in Kombination mit Schnitt und Musik. Und Musik kann auch im Positiven einfach eine Szene komplett aufwerten oder eine ganz andere Richtung irgendwie schieben. Kann auch sehr fein manipulieren, je nachdem, was man halt mit der Geschichte irgendwie möchte. Und das hat eine wahnsinnige Kraft natürlich. Also das ist auf keinen Fall zu unterschätzen.
Wenn du dich selbst nicht gut sehen kannst, wunderst du dich dann, wieso dich andere so gerne und so gut sehen können und du so viel Rollenangebote bekommst?
Ja, ich glaube aber wirklich, dass das sehr, sehr viele haben. Ich finde auch dann dieses, man hört sich, dann ist so, mein Gott, so kling ich. Und das hören dann alle, das ist alles ganz, in das Rabbit Hole kann ich gar nicht reingehen.
Du hast schon sehr früh angefangen mit dem Theaterspielen oder mit dem Spielen überhaupt. Also ist dir das Spielen sehr vertraut? Du bist schon im Kindergarten, glaube ich, in einer kleinen Theatergruppe gewesen. Wie kam das?
Weil ich sehr, 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 sehr laut und noch mehr Energie hatte als jetzt und sehr wütend. Ich bin schon sehr wütend auf die Welt gekommen und habe das immer wieder sehr kundgetan. Und meine Eltern sind damals in England mit mir zu einem Kinderarzt gegangen, der mich dann in das sogenannte Unicorn Theatre London gesteckt hat. Oder meinen Eltern gesagt hat, das wäre cool vielleicht für mich. Und danach war ich ein sehr ruhiges und entspanntes, ausgeglichenes Kind und habe Gott sei Dank noch eine jüngere Schwester bekommen. Das wäre vielleicht nämlich sonst nicht passiert.
Wenn die gedacht hätten, deine Eltern, okay, die zweite geht auch jetzt. So. Aber London, weil deine Eltern Diplomaten sind, österreichische.
Und Angestellte waren sie. Mittlerweile sind sie beide in Rente und genießen das sehr. Und sie waren Angestellte im Auswärtigen Amt, ja.
Und deshalb habt ihr auch in London gelebt. War aber für dich trotzdem irgendwie klar, warst du danach auch im Schülertheater, dass du irgendwie auf der Bühne bleiben wirst oder willst? Also war das schon sehr früh
also
so dein Wunsch?
Ich war mit 4 das erste Mal da oben und wollte dann seitdem nicht mehr runter. Und ich weiß noch, es war ein bisschen krass, als mir dann verkündet wurde von meinen Eltern, dass wir von London zurück nach Österreich, nach Biedermannsdorf ziehen. Da habe ich einen sehr großen dramatischen Ausbruch bekommen und gesagt, wow, aber ihr müsst mir schwören. Die mussten mir wirklich was unterschreiben, meine Eltern.
Das hast du vorbereitet.
Das hatte ich dann, nachdem ich kurz überlegt hatte, auszuziehen, aber ich habe es nur 100 Meter geschafft. Ich war ein bisschen ängstlich. Und habe gesagt, okay, ich gehe mit. So, mit 12 habe ich gesagt, gut, ich komme mit euch mit zurück in dieses Österreich und in dieses Biedermannsdorf. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr irgendwie eine Möglichkeit findet, dass ich weiterspielen kann. Und das haben sie gehalten.
Großes Drama, also damals schon. Aber deine Mutter hat es nicht nur gehalten, sie hat im Grunde dafür gesorgt, dass du überhaupt auf die Schauspielschule kommst.
Das stimmt. Mein Plan war eigentlich, oder ich wollte wahnsinnig gerne an der Ernst-Busch-Schule in Berlin studieren und habe da damals die Aufnahmeprüfung gemacht, wurde nicht genommen, bin in der Endrunde rauskatapultiert worden und war das echt sehr, sehr, sehr traurig. Und habe das dann irgendwie kurz mal so auf Halt gelegt und habe ja auch noch mein Abi gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach, ja, dann gucke ich nachher, was ich mache. Und dann habe ich so 2 Wochen vorher, vor der Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, irgendwie gedacht, boah, jetzt würde ich das voll gerne machen, aber jetzt ist ja die Aufnahmefrist vorbei. Und dann hat mir meine Mutter so ein Pack Bewerbungen gegeben, weil sie mich halt an allen deutschsprachigen Schulen angemeldet hat. Und dadurch hatte ich auch eine sehr, sehr frühe, also am Reinhardt-Seminar hast du nur so Nummern, wenn du vorsprichst. Ich hatte eine sehr niedrige Nummer, weil sie mich sehr früh angemeldet hat.
Super. Also und vor allem, es war ja genau goldrichtig, weil du hast direkt nach der Ausbildung auch schon gleich die großen Rollenangebote bekommen und bist an die Burg gekommen mit Mitte 20, das renommierteste deutschsprachige oder Sprechtheater. Und da bist du jetzt auch wieder und spielst in einer Inszenierung Elisabeth. Es geht um Sissi, also die Kaiserin Sissi, spielst du. Und so erfolgreich und so grandios, dass immer ausverkauft ist. Aber wir haben die Chance, trotzdem reinzugucken.
Elisabeth, kaum bin ich irgendwo 10 Minuten gestanden, heißt der Ort bereits nach mir.
Bitte, die Weiber, wo kommt denn jetzt noch diese Weiber mit der vollen Blinde zur Schafsfrau?
nicht einmal in Ruhe ein Arschloch sein. Das ist so praktisch, wenn Frauen permanent Krieg gegen den eigenen Körper verlieren. Du bist immer so überdreht. Sie spricht ganz leise. Hunger. Was ist nur mit mir geschehen? Das waren meine letzten Worte. Ich war die Beste.
Elisabeth, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. Und wenn man natürlich jetzt die Sissi-Filme im Kopf hat und die Romy Schneider, dann bist du eine ganz andere Elisabeth.
Das ist ein bisschen was anderes.
Das ist ja eine komplett andere. Was würdest du sagen, was macht eure Inszenierung aus?
Dass den Text Mareike Fallwickel für mich geschrieben hat, ja. Und die wunderbare Fritzi Wartenberg das inszeniert hat. Und ich mit der Band Jopa auf der Bühne stehen darf. Und ich finde immer, wir spielen im Publikum ein bisschen so einen Streich. Wir nennen es Elisabeth und ich habe ein ganz tolles Sissi-Kostüm an. Aber es geht um Frauen. Es geht um alle Frauen. Es geht um alle Frauen, die Sissi beobachtet, seit sie verstorben ist. Und es geht auch viel drum. Und ich glaube, das ist so der spannende Take, der vor allem in Österreich natürlich, glaube ich, so zum ersten Mal passiert ist, dass wir Sissi durchaus auch als Täterin erzählen. Und als Opfer. Sie war beides. Aber jetzt, es gibt so einen tollen Satz von Mareike Fallwickel da drin, dass man Sissi je nach Zeitgeist muss man das ein bisschen anpassen. Und es wäre schon cool, wenn wir sagen könnten, sie war die erste Feministin, aber es geht sich nicht ganz aus irgendwie, weil viel hat sie nicht gemacht dafür. Andererseits, sie war ja auch einfach 16, als sie zwangsverheiratet wurde. Also beten wir nicht eigentlich ein Kind an. Also es sind so viele Schichten, die da abgetragen werden. Und es ist unser absolutes Baby, dieser Abend. Wir spielen ihn jetzt schon ein Jahr. Es ist... Die Leute kommen, wir sind in 2 Wochen beim Heidelberger Stückemarkt damit. Und es ist ganz, ganz toll, das zu erleben, nach der Vorstellung, diese Emotionen von den Menschen. Und diesen Abend da zu bestreiten und zu wissen, den haben wir uns so selber zusammen ausgedacht.
Und vor allem, das ist ja ein Solostück. Das heißt, du bist auch die ganze Zeit eben mehr oder weniger alleine auf der Bühne und kriegst natürlich dadurch auch das ganze Publikumsgefühl alleine ab und stehst da und nimmst es entgegen. Ist das für dich nicht jedes Mal, wenn du da stehst? Ich weiß nicht, ist man da völlig leer oder völlig voll nach so einer Rolle, wenn man diesen Applaus, die Standing Ovations entgegennimmt?
Ja, es ist so eine Mischung. Also davor, ich sage immer, ich stehe da immer in diesem Kostüm vorher und röhre wie so ein Elch und bereue sämtliche Lebensentscheidungen, die ich jemals getroffen habe, weil man dann da so rausgeht vor allen und irgendwie so weiß, man ist auch so alleine für den Rhythmus und alles verantwortlich und dann fange an zu spielen und dann ist es auch da wieder gleichzeitig eine sehr, sehr große Freiheit. Und danach, ja, das ist einfach wirklich irre, was da immer passiert im Publikum. Ich hoffe, das bleibt auch ganz lang noch so. Und einfach zu merken, wie wichtig das ist und wie viel Menschen das aus der Seele spricht, was wir da tun. Und danach in der Garderobe fühle ich mich eigentlich immer sehr einsam.
Das glaube ich.
Also das liegt so ganz, ganz dicht beisammen.
Ja, das ist mir auch so entleert, was ich auch gerne so diese Post-Production-Depression nenne.
Also man hat so sich so vor 1200 Leuten so entäußert und verausgabt und wollte alles hergeben und herschenken und kriegt ganz viel, wirklich ganz viel Liebe. Und gleichzeitig eben ist man so ganz viel allein. Das ist etwas, was mich gerade sehr, vielleicht auch durchs Älterwerden mehr beschäftigt in diesem Beruf, diese Gleichzeitigkeit von es sind ganz viele um dich rum und du bist so einsam irgendwie.
Ja, aber das ist ja was auch Sänger, Musiker sagen. Bühne mit vielen Menschen und danach dieses Gefühl alleine im Hotel, was echt schwer ist, diesen Kontrast auszuhalten. Aber weil du gerade sagst, Garderobe und Kostüm ist ja wahnsinnig wichtig, um in eine Rolle reinzukommen, aber eben auch wieder die Rolle abgeben zu können, an einen Haken zu hängen. Und du hast nimmst uns mit zu einer Kostümprobe, die ja auch dazu gehört.
Ich bin ja ein bisschen ein Sprengigerl. Mein Kostüm muss alles mit mir mitmachen dürfen, können, wollen. Das heißt, ich muss mich viel bewegen können. Und dann ist es immer ganz cool, wenn man dann so feststellt, ach so, okay, warte, kann ich das machen, kann ich das machen? Dann gibt es eben wundervolle Menschen, die das möglich machen und trotzdem noch so der Vision von der Kostümbildnerin natürlich entsprechen. Manchmal hat man so ein Glück, wie jetzt hier, das ist ein Fundusmantel. Das heißt, das hatte schon mal jemand in irgendeiner anderen Produktion an, aber für uns und jetzt hier passt es auch. das Beste an Anproben ist, dass man mit Leuten zusammen ist, die richtig viel geil Ahnung haben von ihrer Arbeit. Und man darf sich so in Hände begeben, die dafür da sind, dass alles möglich gemacht wird, dass das eigene Spiel nicht beeinträchtigt ist.
Wahnsinn, super. Und vor allem, Kostüm hilft wahrscheinlich sehr, um reinzukommen überhaupt in dieses Gefühl der Rolle, oder?
Ja, Kostüm und ich finde so Vorvorstellungen ist bei mir sehr viel so in der Maske zu sitzen. Mhm. Ich finde, das ist so der Erstkontakt für mich immer dann so bei einer Vorstellung mit der Rolle oder auch an einem Drehtag. Also das ist, da gibt es auch so viele wundervolle Menschen, die diesen Beruf so fantastisch können, die dich, du kommst so morgens an zu dem Dreh, siehst noch aus wie ein Lauch und dann, ja, sind das so die ersten Menschen, die dir so die Figur mal so von außen irgendwie an dich herantragen und genauso bei der Vorstellung so und das ist für mich immer ganz kostbar, so diese Maskenzeit und manchmal reden wir gar nicht, manchmal mache ich Text so und dann kommt die nächste Schicht und das ist eben so das Kostüm und das muss halt bei mir wirklich immer ganz viel können im Sinne von, die mittlerweile wissen schon immer alle, okay, irgendwann liegt sie auf jeden Fall am Boden, Rückwärtsrolle könnte tendenziell auch geschehen oder wir machen es mal so, dass sie es machen könnte. Ja, das muss ganz schön viel mit mir irgendwie tun können.
Das glaube ich sofort bei allem, was wir bis jetzt von dir gesehen haben. Du bist in einer Rolle, da ziehst du dich mehr aus als an, nämlich Liebesbrief an Jenny. Da geht es um Schönheitsideal, um Anspruch, um Bodyshaming, um das ganze große Thema, was auch im echten Leben eine große Rolle spielt, gerade bei jungen Frauen. Wir schauen einfach mal rein.
Gott, die Arme, hast du gesehen? Wenn man erst mal so aussieht, ist es ultra schwer, wieder in Form zu kommen.
Hoffnungslose Fälle gibt's bei mir nicht.
Sorry. Auch wegen gestern Abend, es tut mir leid, es ist überhaupt nicht so rübergekommen, wie es gemeint war.
Wie war's denn dann gemeint?
Ich wollte einfach nur sagen, dass die Neuwirt-Methode für jeden was ist und nicht nur für irgendwelche Models und Bodybuilder und Fitnessfreaks.
Woher willst du wissen, dass ich kein Fitnessfreak bin?
Ich weiß es nicht.
Genau. Du weißt eigentlich ziemlich wenig über mich, oder?
Ja.
Ja, genau.
Ich würde aber so gerne mehr über dich wissen.
Und weißt du, wie sauschwer das ist, immer, immer gegen dieses Gefühl ankämpfen zu müssen, weniger wert zu sein als andere Leute? Leute mit anderen Körpern? Körpern wie deinem? Weißt du, die ganze Welt fragt sich, was so ein heißer Typ von einer wie mir will. Aber jetzt ist es klar, ich bin einfach seine allergrößte Herausforderung.
Auch wieder ein sehr emotionales Thema. Und dieses Thema Selbstoptimierung, Bodyshaming ist auch eins, was dich selbst einfach betrifft. Du hast ein Buch geschrieben, ganz schön wütend. Und da geht es ja auch viel genau darum, oder?
Ja, eigentlich geht es vor allem um weibliche Wut und die anzunehmen und dazu Ja zu sagen. Ich finde es so krass, weil ich habe das Buch 2020 geschrieben und ich habe eigentlich gehofft, dass wir 2026 gar nicht mehr so viel darüber reden müssen. Und ich finde es erschreckend, wo wir uns gerade wieder hinbewegen und wie aktuell das alles gerade wieder ist.
Was meinst du genau? Woran denkst du gerade?
Frauenfeindlichkeit, Frauenhass im Netz, aber natürlich auch im realen Leben.
Die und festgemacht oft an Äußerlichkeiten?
Ja, auch das, aber ganz viel auch oft einfach am Frausein. Mhm. Also die Zahl der Femizide in einer Höhe, die wirklich, wirklich erschreckend ist. Und ja, dass einfach eine Frau an sich und ein Frauenkörper an sich ist politisch und löst so viel Hass aus. Einfach nur oft, weil wir da sind, das ist schon sehr, sehr bedrückend.
Das heißt, du erlebst es und hast das auch immer erlebt selbst?
Ja, aber es gibt, glaube ich, keine Frau, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit einer Art von Übergriff, sei es physisch oder im Internet irgendwie konfrontiert ist. Und ich finde gerade so im Internet, das ist ja so endlos. Also weil es ist so, man kann natürlich zu Hause und anonym, ist jeder wahnsinnig mutig. Mhm. Und dadurch ist das ein so offenes Feld. Also diese, ja, digitalisierte Gewalt.
Was ja auch gerade Colin Fernandes zum Thema gemacht
hat,
Christian Ulmen. Wir haben gerade in dem Film gesehen, Liebesbrief an Jenny, einen Schauspieler, Golo Euler. Und der will dir was sagen.
Oh Gott.
Ich weiß nicht, was du wieder angestellt hast, aber die haben mich angerufen und gesagt, ich soll irgendwie ein Video aufnehmen, um dich irgendwo rauszuhauen. Was hast du angestellt? Was machst du immer nur für Sachen? Man kann dich keine 5 Minuten alleine lassen, wirklich. Ich bin mitten bei der Arbeit und dann muss ich mich wieder darum kümmern, dass du irgendwie aus dem Knast rauskommst oder was? Steffi, für dich jederzeit. Alles würde ich für dich tun. Ich genieße die Arbeit mit dir jedes Mal. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, was wir noch nicht verraten dürfen. Aber das und weißt du, was du bist? Cool.
Da frage ich mich aber ur.
Golo Euler. Und man darf hoffen, haben wir ja gerade so doch rausgehört, dass es wieder demnächst eine Produktion gibt, wo ihr beide dabei seid.
Ja, ja, darf man hoffen. Es ist so ein toller Kollege. Und wirklich, ich hatte, also eben mit dieser Produktion Liebesbrief an Jenny, aber vor allem auch mit Golo, so irgendwie wirklich den Sommer meines Lebens in Hamburg, in dieser Stadt. Und ja, ich spiele und arbeite sehr, sehr gerne mit dem und mal gucken.
Und du sagst, Hamburg in dieser Stadt liebst du ja auch. Also da kam alles zusammen bei diesem Dreh.
Alles.
Thema, der Partner, die Stadt.
Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, was das ist hier, aber ich bin hier so unfassbar glücklich.
In Hamburg?
Ja, in Hamburg und auch jetzt hier. Ich merke so, das ist so nett hier, auch hier bei dir und mit euch und überhaupt. Und Hamburg gehört wirklich ein großer Teil meines Herzens. Das ist wirklich so. Ich fühle mich hier irgendwie so lebendig und angekommen und ja, möchte auf jeden Fall dran arbeiten, öfter hier Zeit zu verbringen.
Wir haben ja auch schöne, große, tolle Theater.
Ganz tolle
Bühne
Theater.
Bühne gäbe es.
Auf jeden Fall. Und ihr habt ein ganz tolles Festival, das Hamburger Theaterfestival. Wo
da bist du auch.
Am 9. und 10. Juni habe ich dort Vorstellungen mit Johanna der Schlachthöfe, eine Produktion vom Berlin Ensemble.
Wo du ja auch ein paar Jahre warst, du hast ja auch in Berlin gewohnt, aber richtig. Berlin brauchst du nicht mehr.
Berlin ist jetzt okay.
Die Stadt nicht.
Ich komme da schon noch gern hin zum Spielen. Aber wie gesagt, ich freue mich total, Anfang Juni im Thalia Theater spielen zu dürfen. Das ist so ein tolles Haus. Mir geht's, wenn ich hier bin, einfach wirklich richtig gut.
Wir freuen uns auch, wenn du herkommst. Ich würde gerne noch mit dir nach Wien gehen. Kriegen wir das noch hin, liebe Kollegen? Können wir noch nach Wien gehen?
Aber selbstverständlich.
Okay, dann gehen wir rüber nach Wien.
Toll.
Ich nehme dich mit. Das ist ja das Schöne beim Fernsehen, es ist alles immer ganz
wenn
nah.
Wenn das nur in echt so schnell gehen würde, dann wäre ja
wir bräuchten nur ein bisschen Licht
Wien, Hamburg pendeln, gar kein Problem.
Ach, die gehen, weil hier gehen, wohnst du ja eigentlich, du schwärmst von Hamburg, aber bist ja Wienerin und das ist ja auch so eine tolle Stadt, dieses Wien.
Das stimmt.
Oder?
Ja.
Du bist aber nicht geboren in Wien, oder?
Ich bin in Niederösterreich geboren.
Ah, Niederösterreich, ja. Okay. Ich dachte, Belgrad habe ich irgendwo gelebt.
Nee, ist so verwirrend, weil ich in Niederösterreich bin wirklich nur rausgeflutscht und dann sind wir sofort nach Belgrad, war immer schon ungeduldig.
Also auch wieder Diplomatenthema, aber jetzt sind wir in einer Ecke von Wien. Für alle Nicht-Wiener, Wienerinnen, musst du uns sagen, wo? Am Café Rüdigerhof.
Ja, der Rüdigerhof ist wirklich, ich liebe diesen Ort so sehr. Da haben schon sehr viele legendäre Abende stattgefunden. Ich gehe da schon seit meinem Schauspielstudium hin.
Ach.
Und das ist auf jeden Fall ein Ort, von dem ich wahnsinnig froh bin, jetzt in Wien lebend, dass der wieder näher bei mir ist und ich da öfter hin kann.
Also es ist dein Wohnzimmer.
Ja, ich hätte gern, dass es noch mehr mein Wohnzimmer ist. Bin dann doch mehr unterwegs, als ich dachte. Aber jetzt, vor allem so im Sommer, freue ich mich schon. Die haben einen ganz wundervollen Gastgarten. Und sie haben einfach, was man wirklich sagen muss, finde ich so wahnsinnig cooles, chilliges, liebes Personal. Eine fantastische Küche und einfach, wie man bei uns sagen würde, da gehen auch nur leibernde Leute hin.
Ich finde es so schön, dass du, egal ob wir jetzt über deine Filme sprechen oder über das Café Rüdigerhof, immer die Menschen, mit denen du arbeitest oder die dort an dem Ort sind, so hoch leben lässt und hoch lobst und liebst. Das finde ich total schön. Das finde ich besonders. Das ist richtig auffällig. Sehr cool. Sehr teamig, würde ich mal sagen, oder? Du bist ein Teammensch.
Ja, ich finde das bedingt sich ja total. Wo das zum Beispiel auch ist, woran mich der Rüdigerhof ein bisschen erinnert hat, ist die Glocke in Hamburg. Durfte die Glocke in Hamburg
altehrwürdige Kneipe und noch so ein altes Holz.
Großartig, da ging mein Herz auf. Boah, das habe ich auch geliebt. Also das nimmt sich nicht so viel, da gibt es so Parallelen.
Du bist eine, die auch sehr, habe ich gehört, sehr genau Text lernt. Also du bist sehr eine Fleißige, eine Gewissenhafte. Und lernst deinen Text, indem du ihn einmal komplett abschreibst. Stimmt das?
Ja.
Also du hast ein fettes Drehbuch wie diese Rolle Elisabeth und die schreibst du einmal mit Hand ab?
Ja.
Um?
ich krieg das irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich krieg das noch mal so mehr ins Hirn, wenn ich das selber geschrieben habe. Und ich gehe schon, bin sehr visuell. Und wenn ich jetzt ein Textbuch bekomme oder auch ein Drehbuch, dann sind ja zum Beispiel die Sinnportionen vorgegeben. Mhm. Und ich mache mir die schon gerne lieber selber, weil die manchmal auch ein bisschen unlogischer vielleicht sind. Oder
also eigener Rhythmus, wichtig.
Genau, genau. Mhm. Und dann gibt es ja immer so ganz viele Farben. Und ich glaube, wenn man das so ansieht, ist man so, aber ich verstehe schon. Muss eh nur, ich
so mit, somit auch Marker,
mit bunt, Markern, genau, so ein bisschen, wann wiederholt sich vielleicht sowas. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich den Text besser dadurch kennenlerne. Dass wir, das ist so wie so mein erstes Date dann mit dem Text. Und dass wir, ja, wir lernen einander kennen. Je öfter ich ihn, also ich schreibe ihn erst immer so ganz oft so digital.
Ja.
Und irgendwann kommt dann der, das ist der nächste Commitment-Schritt, darf er dann im Textbuch mit der Hand daneben stehen.
Ich bewundere das ja ohnehin, weil du ja nicht nur eine Rolle im Kopf hast, sondern du bist gerade in wie vielen Produktionen am Burgtheater in
fünf
Wien?
Burgtheater.
In fünf gleichzeitig. Das heißt, die hast du alle irgendwie abrufbar parat. Und dann noch die Filmrollen und überhaupt, wo kommt diese ganze Energie her? Ich habe vorhin schon gesagt, du musst wie Obelix früher mal in so einen Zaubertrank gefallen sein, oder?
Ja, mich fragen das wirklich immer ganz, ganz viele und ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich immer nur sagen kann, ist, dass es mich mit einem unfassbaren Glück erfüllt, das machen zu dürfen, was ich so liebe. Und ich schon glaube, dass das ja auch Energie gibt.
Das heißt, die Wut, die du als Kind hattest, ist jetzt Liebe? Oder ist da noch ein bisschen was auch von der
Wut? Ich liebe jetzt meine Wut.
Oh, du hast gelernt, deine Wut zu leben. Sehr schön.
Und ich habe natürlich einen tollen Kanal durch meine Arbeit dafür. Und ich habe auch, also was schon noch ist, ich habe einfach ein tolles Umfeld.
Toll. Also ganz schön, dass du uns so viel von dir erzählt hast, Stefanie. Unsere Zeit ist leider rum, aber du kommst ja nach Hamburg, hast du gesagt. Morgen bist du in Münster, liest aus deinem Buch. Dann geht's wieder nach
Fisselhövede
in die Lüneburger Heide.
Und wieder Hamburg.
So. Also wir können dich nicht verpassen.
Vielen,
sehr schön.
Vielen Dank, dass ich da sein.
Danke und nimm ein bisschen Wien-Gefühl hier mit in den Norden. Und morgen kommt ein ganz großartiger Musiker. Freuen wir uns auch sehr drauf. Bosse. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Regionalprogramm. Und wir sagen Tschüss, bis morgen. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Ciao. Grüß die Kollegen.